HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
So this is Christmas. And what have you done?
Also das fängt natürlich damit an, dass vielen durch Kerzen, Lebkuchen und Jingle Bells gerade ohnehin ganz warm ums Herz wird.
Gerade die Flüchtlingswelle hat die Menschen in Deutschland motiviert, nochmal richtig zu spenden.
So this is Christmas.
Dieser wunderschöne Weihnachtsgedanke des Es geht darum, etwas Gutes zu tun, der sorgt dafür, dass rund 40% aller Spenden in der Adventszeit gemacht werden.
Ja, na, ich meine, wenn man nicht so viel Geld hat, kann man nicht so viel ausgeben.
Wer Angst hat, dass er selbst zu kurz kommt, der tut sich ja natürlich schwer damit, etwas abzugeben.
Möchten Sie mir vielleicht einen ausgeben?
Nee, danke.
Wirklich nicht?
Nein.
Ihr Mann vielleicht, möchten Sie mir einen ausgeben?
Nee. Auch nicht.
Nur was Kleines, ein Kaffee?
Nee, auch nicht.
Dass man vielleicht auch selbst die Entdeckung machen darf. Es ist schön, was wegzugeben. Ich kann mich davon auch trennen und ich freue mich, wenn der andere sich freut.
So, this is Christmas.
Geiz ist nicht geil. Geiz macht am Ende alle arm.
Und genau so ist es, wenn es in diesen tristen Tagen des Terrors eine gute Nachricht gibt, dann diese. Geiz ist geil, dieser ehemalige Werbeslogan eines deutschen Elektronikherstellers, ist völlig out, ja geradezu verpönt. Denn wenn nicht alle Anzeichen trügen, dann steuert der deutsche Einzelhandel auf ein Rekordjahr zu. Wir Verbraucher geben in diesem Jahr mehr Geld für Geschenke aus als je zuvor. Jedenfalls erwarten das die Konsumforscher. Das heißt zwar nicht, dass der Geiz als Charaktereigenschaft und soziales Phänomen verschwunden ist, aber es scheint doch so, dass der Geiz statt als Tugend neuerdings wieder als Laster aufgefasst wird. Und das würde auch erklären, wäre jedenfalls ein Erklärungsgrund, warum die hessische Fassung von Molières »Der Geizige« ein solcher Erfolg ist. Und zwar im Rahmen des Barock am Main Festivals, das seit 2010 jeden Sommer in Höchst stattfindet. Der Autor dieser hessischen Variante ist unser Kollege Rainer Dachselt, und seine sehr gut gelaunte Beschreibung des geizigen Herrn Krals, die steht natürlich am Anfang unserer heutigen Ausgabe des Tags mit dem Titel Geiz und Geben. Frohe Weihnachten.
Was heißt hier Geiz? Wer nennt mich Knigge? Die Wahrheit ist, wenn einer sei Vermöge und wer's auch noch so klar zusammenhält, hängt ihm die neidisch Blas und Geizhals an und glaubt, er schwimmt im Gold. Geht fort, ich kenn euch all, ich weiß Bescheid. Unter der Erd wollt ihr Bagage mich sehen, ihr wollt mich ruinieren. Da wird nix draus, ich und mein Gold, mir überlebe euch noch alle. Ich hab hier was versteckelt, 10.000 Dukate aus dem Raps-Termingeschäft. Vergrabe hab ich sie im Gatte da, die Bank kann krachen, gell? Mehr hab es doch erlebt, ich hab auch gerne bisschen Gold bei mir, sei Nähe wärmt mein Herz. Wenn dich die Welt verrät, dein Kinder dich hasse, auf dein Dukade kannst du dich verlassen. Ich hab nur Angst, dass er mir Ahne nimmt. Mein Gold, ich Gold, mein Zuckerdalesche, mein Lieb, du Kätsche, lass alle gehen, du bleibst hier. Dich will ich und kein Ahne, du hast es gut bei mir, mir bleibe bei der Nanne.
Tja, und dieser Geiz des Herrn Krall orientiert sich an Molières Komödie »Der Geizige«. Aber anders als in der heutigen Fassung, die im Barock am Main Festival Beifallsstürme auslöst, war die Premiere 1668 in Paris ein glatter Reinfall. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Erstmal schönen Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Hat Molière nicht bedacht, wer sein Publikum ist?
Das Publikum war damals ja noch ganz fixiert auf den Hof. Und da war die Standardkritik natürlich die, dass das große Verschwender sind und die gar nicht wissen, wie man bürgerlich, anständig, rational damit umgeht. In dem Maße, wie das Bürgertum sich durchgesetzt hat, setzt sich natürlich auch eine neue Perspektive durch. Es ist letztlich gut, wenn man mit dem knappen Medium Geld, wenn nicht geizig, so doch sehr rational umgeht, also sich absetzt von den Verschwendern.
Also im Zuschauerraum, da saßen die Bürger, die aufkommenden Bürger, die sparten und nicht verschwendeten. Und die Prasser, das war der verhasste Adel. Wer geizt und wer gibt, definierte das schon im 17. Jahrhundert, das soziale Gefüge?
Ja, das war der verhasste Adel, der natürlich aber auch faszinierend war, weil der am laufenden Band eine Runde gegeben hat. Und weil der wusste, dass noch eine andere Hermeneutik gilt, eine andere Lebensweisheit gilt, nämlich letztlich die der göttlichen Verschwendung. Weißt du, wie viel Sternlein stehen und sowas? Nur der liebe Gott kann das zählen. So ein Überausmaß an göttlicher Verschwendung, damit wir kleinen Menschen genießen können. Das ist letztlich das Programm, das der Adel einigermaßen selbstbewusst, aber jenseits aller bürgerlichen Vernunft inszeniert. Das macht ihn so faszinierend und das macht ihn für viele natürlich so unerträglich. Das darf eigentlich nur Gott. Wir kleinen Menschenkinder müssen gescheit kalkulieren. Und die Paradoxie ist ja, dass wir in Zeiten, wo die Volkswirtschaft produktiver ist denn je zuvor, die Erfahrung machen, dass alles knapp ist. Zeit ist knapp, Geld ist knapp, Sinn ist knapp. Das stimmt einfach nicht. Wir leben in Zeiten des Überflusses. Wir haben nur noch kein rechtes Verhältnis zum Überfluss gefunden. Kurzum, der Verschwender ist literarisch auch unendlich viel attraktiver als der Geizige.
Ja, aber auf beide haben Schriftsteller und Stückeschreiber immerhin geguckt. Nicht nur Molière, sondern auch andere. Also wer gibt, wer geizt, das ist Stoff.
Das ist Stoff, und zwar sehr populärer Stoff. Die prominenteste Figur des Geizigen nach Molière ist sicherlich der Scrooge in Dickens' Christmas Tale, der ja übrigens die Vorlage liefert für Dagobert Duck. Und Dagobert Duck übrigens, wie auch in ihrer hessischen Komödie, hat ja ein sehr erotisches Verhältnis zum Geld. Wenn der in seinen Geldschrank guckt und wenn der in seinen Swimmingpool voller Münzen springt und man schaut genau hin, dann hat er immer einen ziemlich irrigierten Entensterz. Dann ist er im Augenblick der höchsten auch sexuellen Erregung. Aber er kann sich nicht auf andere einlassen. Es gibt ja keine einzige Affäre mit einer Frau bei Dagobert. Das heißt, der Geizige ist sozusagen autoerotisch. Der lässt das Geld bei sich. Das Geld trifft nicht auf die Realökonomie, nicht auf die Mater, nicht auf die Materie. Und das macht natürlich den Geiz zu so einem ganz großen Problemfall, nicht bloß was Charakter angeht, sondern auch was Strukturen angeht.
Aber mit diesem Bild des Geizigen, ich formuliere das mal weiter noch als das, was Sie gesagt haben, der hat keine Freunde, der sieht nicht gut aus, außer Habgier nichts gewesen und Sex schon gar nicht, so Sachen. Damit kann man ja auch deutlich machen, wer sich zurückhält, dem winkt zum Beispiel spätere Erlösung.
Ja, Erlösung, dem Winken Erlöse, aber keine Erlösung. Die Erlösung wäre ja die ultimative Befriedigung, die übrigens auch, um auf ihren großen hessischen und Frankfurter Landsmann Goethe zu kommen, Mephisto umtreibt. Mephisto ist ja bei der Mummenschanz dabei, in der Gestalt des Geizigen. Und wenn man genau liest, merkt man, Goethe, der alte Goethe, traut sich was. Er lässt diesen Mephisto, diesen Geizigen, öffentlich masturbieren. Der beschäftigt sich bloß mit sich selbst. Auch der hat keinen Kontakt. Und das ist der große, große Preis, den die Geizigen zahlen müssen. Sie sind per Definition im Asozial. Die müssen mit sich selbst zurechtkommen. Und in the long run finden die sich selbst sehr, sehr, sehr schwer erträglich. Das unterscheidet sie vom Verschwender, von Falstaff. Das ist der soziale Typ schlechthin. Der amüsiert sich per se mit anderen und stirbt dann arm, aber nach einem glücklichen und erlösten Leben. Der ist erlöst in dem Sinne, dass er auch mal die eine oder andere ultimative Freude gefunden hat.
Fällt Ihnen denn ein Stück ein oder ein guter Text, wo es mit dem Verschwender auch richtig schlecht endet?
Naja, sicherlich, alle Verschwender werden in der bürgerlichen Perspektive ein böses Ende finden. Denken Sie etwa an Casanova, nicht, der sich nun wirklich verschwendet hat und übrigens darüber nachdenkt, wie viel Spermien verschwendet werden müssen, damit ein Kind zustande kommt und der aus einer Hermeneutik der Fülle heraus sich jeder Frau hinterher wirft. Das sind ja eigentlich sehr, sehr schöne Motive. Aber aus einer rationalen Knappheitsperspektive muss man sagen, lieber Freund, du wirst ein verschwenderisches, gutes Leben gehabt haben. Am Ende aber wirst du merken, dass das Leben eine knappe Ressource ist. Es wird bös enden. Das ist der langweilige, aber obligatorische bürgerliche Zeigefinger gegenüber den Verschwendern, gegenüber denen, die sich lustvoll verausgaben. Noch in dem Wort Lust steckt ja die Verlusterfahrung drin. Wer Lusterfahrungen macht, macht immer auch Verlusterfahrungen. Das kann man lustvoll auslegen oder man kann es moralinsauer auslegen.
Manchmal kommt es auch nicht ans Ziel. Während Sie sprechen, fällt mir gerade ein Text aus der Titanic ein, der fragte, wohin mit all den schönen Erektionen? Da steckt ja auch die Lust auf Verschwendung drin.
Und damit steckt auch die Erlösung drin.
Fragt man ja gerne auch mal an Weihnachten.
dem Weihnachtsfest, Resurrektion, die Resurrektion, die Auferstehung des Kindes, das da erwachsen geworden ist und dann elend am Kreuz stirbt. Es wird eine Resurrektion erleben und das ist ein ganz eng verwandtes Wort mit der Erektion, nicht? Also man wird sich über die normalen alltäglichen Erfahrungen hinaus erheben und eine sehr lustvolle und in der Lust verschwenderische Erfahrung machen. Das kann man erotisch ausbuchstabieren, man kann es aber auch als ein göttliches Geschenk, das große Geschenk der Liebe. Und Weihnachten ist das Fest der Liebe, bekanntlich verstehen. Und ich hoffe, dass wir beide und alle, die uns zuhören, so eine lustvolle Erfahrung machen können in diesen friedlichen Weihnachtstagen. Den ironischen Ton meiner Worte haben Sie mitgehört.
Ich habe es mitgehört.
Was friedlich angeht, ja.
Ich habe es gehört. Aber ich möchte auch noch mal zum Schluss festhalten, Geiz und Geben, das ist ein Grundmotiv unseres Lebens und ein bewährtes Motiv in der Literatur, vermutlich auch 2017.
Sicherlich, geben ist seliger denn nehmen, das ist ein biblischer Standardsatz. Wir haben also gute Leute wie Goethe oder den lieben Gott höchst selbst auf unserer Seite, wenn wir diese Erfahrung machen. Und es ist ja in der Tat eine psychologische Erfahrung, dass die Leute, die was riskieren, die was verausgaben, die was investieren, die was verlieren wollen, sehr häufig, um es sehr sachlich auszudrücken, Return of Investment haben. Also der Satz, geben ist seliger als nehmen, ist ein Satz, der sich nicht nur religiös bewährt, sondern eben auch ökonomisch.
Jochen Hörisch, besten Dank und frohe Weihnachten.
Danke Ihnen und wünsche Ihnen ein frohes Fest.
Und jetzt möchten wir Sie zum Mitraten einladen. Wir haben nämlich in unserem Archiv das Stück gefunden mit dem Titel Der Mann, der zu geizig war. Und zwar aus der Reihe Kriminalrat Obermoos erzählt. Also.
Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos.
Vor Jahren habe ich einmal in einer deutschen Zeitschrift über einen Kriminalfall berichtet, den ich damals als in seiner Art wohl einmalig bezeichnete. Ich war blutjunger Kriminalbeamter, wir wurden sehr viel kreuz und quer versetzt und so war ich damals für einige Zeit in einem bekannten Urlaubsort unseres Hochgebirges gelandet, nennen wir ihn Reichenwalde. Mein Vorgesetzter war ein Kommissar namens Kühn, mit dem ich mich ausgezeichnet verstand. Man hatte mich für die paar Monate in einer billigen Pension des Ortes untergebracht. Dort lernte ich das Ehepaar kennen, das zu den Hauptpersonen des Dramas werden sollte, Herrn und Frau Grassmann, wie wir sie nennen wollen. Der Zufall wollte es, dass ich am Tage der Tragödie mit Kommissar Kühn eine kurze, wie mir schien, belanglose Unterhaltung über die Grassmanns führte.
Sie scheinen ja von der jungen Frau recht angetan zu sein.
Also, ich finde sie auch wirklich reizend. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass sie Angst hat.
Und wie steht es mit Herrn Grassmann?
Der Mann ist betont höflich und zu seiner Frau ausgesprochen zärtlich. Er zeigt es auch gern. Über eine seiner Eigenschaften bin ich mir allerdings schon im Klaren.
Und die wäre?
Ich habe ihn zunächst nur für sparsam gehalten, aber ich glaube, dass ihn in Wirklichkeit der Teufel des Geizes reitet, und zwar gründlich. Er trägt ständig ein schwarzes Notizbuch bei sich, in das er sofort jeden Pfennig einträgt, den er ausgibt.
Vielleicht stammt daher die Ängstlichkeit der Frau.
Das wäre möglich. Wenn eine Frau jede Mark abrechnen muss und begründen muss, warum es notwendig gewesen ist, sie auszugeben, dann kann man, weiß Gott, unsicher werden. Und Unsicherheit ist wohl der beste Nährboden für Ängstlichkeit.
Aber wir sollten bald erleben, dass die geheime Angst der Frau Grassmann andere und tiefere Gründe hatte.
Genau, später mehr über den Mann, der zu geizig war und über die Angst seiner Ehefrau. Ein Tipp fürs Mitdenken, das schwarze Notizbuch wird noch eine Rolle spielen in diesem Krimi aus dem Jahr 1965. H2 der Tag, Geiz und Geben, heute unser Thema. Und dass in diesem Dezember das Geben über den Geiz triumphiert, das sieht man überall in unseren Innenstädten. Die Geschäfte sind voll, das Geld sitzt locker, vor allem wenn die Vorweihnachtszeit so lange ist wie in diesem Jahr, der erste Advent fiel ja noch in den November, ab da steigerte sich allmählich die Kauflaune, um jetzt kurz vor dem Fest zum Höhepunkt zu kommen. Auch unsere Kollegin Jutta Nieswand war heute unterwegs.
Viele Einzelhändler dürften sich zu Weihnachten freuen. Michael Kuhlmann, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen, zeigt sich optimistisch für das diesjährige Weihnachtsgeschäft in Hessen. Er rechnet hier mit einem Umsatz von 8 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von knapp 3% zum Vorjahr.
Wir haben sehr, sehr gute Ergebnisse in den großen Städten, aber auch auf der Fläche, insbesondere in den Einkaufszentren, weniger zufrieden sind die Händler in den Randlagen und in den kleineren Gemeinden.
Besonders beliebt waren demnach vor allem ganz klassisch Spielwaren, Kosmetik und elektronische Geräte, aber auch Einrichtungsgegenstände. Ein Gewinner des Weihnachtsgeschäftes sei der Onlinehandel, so Kuhlmann. Die insgesamt leicht gestiegene Nachfrage hat mehrere Gründe.
Wir haben eine sehr starke, stabile Konjunktur, wir haben stabile Preise und wir haben natürlich auch die Situation, dass unsere Zinsen im Augenblick sehr gering sind. Also der Verbraucher konsumiert und die Binnennachfrage ist natürlich sehr positiv.
Fragt man die Kunden in der Stadt, was sie zu Weihnachten verschenken, dann bestätigen sie die ermittelten Geschenketrends.
Das Übliche halt. Süßigkeiten, Bücher, vielleicht CDs, ja, sowas.
Wir schenken uns zum Teil Gutscheine, damit jeder freie Wahl hat, was er nun gern möchte. Nicht. Das gibt es die geringste Ärger und geringste Arbeit.
Bücher, Parfüm, der Klassiker und viel gute Zeit.
Bücher, CDs, Schals, Parfüm, Spielsachen, was so alles gewünscht wird.
Doch haben die Kunden auch mehr ausgegeben als noch vor einem Jahr?
Nein, und ich muss sagen, auch generell, wenn ich durch die Geschäfte gehe, ich finde es, die sagen immer wieder, es wird sehr viel gekauft, aber ich finde das nicht. Die Jahre davor fand ich mehr.
Ich habe mehr ausgegeben dieses Jahr, ja, ja. Aber bewusst, ich wollte das auch. Ich wollte bei jedem so richtigen Spaß machen.
Eher weniger, weil wir uns schon seit Jahren nichts schenken. Es bekommen lediglich Enkelkinder was.
Ich glaube, das ist gleich. Doch, ungefähr gleich.
Derweil zeigt man sich im Frankfurter Einzelhandel zwar zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft, aber auch nicht euphorisch. Gabriele Rittig, Geschäftsführerin von Buch und Wein in Frankfurt.
Bis jetzt sind wir auf dem gleichen Stand wie letztes Jahr, möglicherweise ein ganz klein bisschen besser. Bei uns ist natürlich der Dezember, wie überall im Buchhandel, der Monat, der uns rettet. Aber dass jetzt dieses Jahr alles explodiert, kann ich zumindest auf dem momentanen Stand noch nicht sagen.
Auch Joost Wiebelhaus, Geschäftsführer des Laufshops in Frankfurt, spricht von einem Umsatz wie letztes Jahr.
Also ist keine große Veränderung. Aber wir sind echt zufrieden im Moment. Die Leute achten auf ihre Gesundheit und von daher sind Sportprodukte wirklich super im Trend.
Natürlich kann sich zwischen den Jahren noch etwas tun.
Zwischen den Jahren ist bei uns immer sehr viel los, weil die Leute einfach mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten wollen und sich dann oft neue Laufschuhe kaufen.
Tatsächlich zählen auch die Tage zwischen den Jahren noch zum Weihnachtsgeschäft, wenn Gutscheine eingelöst und Waren umgetauscht werden. Michael Kuhlmann, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen.
Wir hoffen sehr auf die nächsten Tage. Das ist üblicherweise, dass der Einzelhandel natürlich auch von der Zeit nach Weihnachten sehr stark profitiert. Es werden ja auch sicherlich die ein oder andere Preisreduzierung für die Verbraucher angeboten, sodass wir in der Regel davon ausgehen, dass das Weihnachtsgeschäft bis ungefähr 10. Januar noch läuft.
Endgültige Zahlen gibt es aus dem hessischen Einzelhandel zum Weihnachtsgeschäft auch erst dann.
Die Wirtschaft brummt, für den Einzelhandel wird's womöglich kein Rekordjahr, aber auf jeden Fall ein gutes Jahr. Da schlägt ganz klar, das geben den Geiz. Ist das an der Börse auch so? Das kann der Börsen- und Finanzexperte Stefan Wolf am besten einschätzen. Stefan, wann wird eigentlich der Börsianer geizig?
Der Börsianer wird immer geizig dann, wenn er das Gefühl hat, dass das, was er gerne erreichen will als Ziel, dass er das eben nicht erreicht. Wenn er also praktisch eine Aktie kaufen könnte, von der er sich wenig erhoffen würde, dann würde er das natürlich nicht tun. Das heißt, also da wird er geizig, dass er sagt, die wirft nichts ab, die bringt keinen Gewinn, da trete ich mal für mich auf die Bremse.
Denn der Antrieb des Börsianers ist ja Gewinn machen. Mehr Gewinn machen, der DAX muss steigen und wer noch keine Aktien hat, sondern nur Tagesgeldkonten, der ist doof.
Das sagen zumindest diejenigen, die gerne Aktien verkaufen wollen. Man könnte es auch freundlicher ausdrücken und sagen, der ist vorsichtig. Denn es ist natürlich auch ein gewisses Risiko dahinter verborgen, wenn man sich am Aktienmarkt tummelt. Deshalb sind eben auch manchmal die Händler nicht ganz so freigebig, wie man ihnen das vielleicht unterstellen möchte. Wenn man sagt, dass ja Gier die eigentliche Triebfeder ist, letztendlich eine gute, gesunde Gier, wie man da damals im Film Wall Street lernen konnte. Aber dann ist eben der Geiz da, sobald man Verluste befürchtet.
Können Sie schon absehen, noch ist das Jahr nicht zu Ende, aber sehr bald, wie das Börsenjahr 2016 war?
Das Börsenjahr 2016 war wahrscheinlich eines der schwierigsten. Letztendlich gab es so viele Unabwägbarkeiten, die sehr viele unvorhergesehene Ereignisse, die eingetreten sind, wie zum Beispiel der Brexit, die Wahl Donald Trumps zum kommenden US-Präsidenten. Das alles hat zwischenzeitlich immer wieder ordentlich ins Kontor geschlagen, wurde aber erneut wieder komplett überdeckt von dieser warmen, weichen Decke, die die Europäische Zentralbank über die Märkte legt, indem sie die Zinsen niedrig hält. Und so konnte in einem ganz ordentlichen Schlussspurt dann doch noch ein guter Gewinn für die Aktionäre erreicht werden in diesem Börsenjahr. Aber es war sicherlich schwierig und einer der großen Verlierer, der steht auch jetzt schon fest. Das sind nämlich die Meinungsforscher, die haben so oft daneben gelegen wie wahrscheinlich noch nie.
Womöglich werden auch die politischen Parteien, die eine Reichensteuer einführen wollen und immer auch mal wieder eine Finanztransaktionssteuer fordern, Verlierer sein?
Nun, die werden von daher Verlierer sein, wenn sie das tatsächlich einführen und sich dann nicht die Einnahmen einstellen, die man sich vielleicht erhofft. Bei der Finanztransaktionssteuer geht es ja vor allen Dingen darum, dass man den maschinellen Handel, diesen Hochgeschwindigkeitshandel unterbinden möchte. Und da kann man natürlich dann kontern, indem man einfach den Stecker zieht und weniger Geschäfte dann letztendlich macht. Also ob man sich da zum Gewinner erklärt, wenn man Steuern erhebt, das ist natürlich die ganz große Frage.
Unsere Sendung hat den Titel Geiz und Geben. Das sehen wir auch in der Ökonomie. Die Ökonomen schwanken ja in ihren Theorien zwischen Geiz und Geben. Die einen fordern Investitionsprogramme und notfalls höhere Schulden. Für unseren Bundesfinanzminister wiederum ist die schwarze Null heilig, also kein weiteres Schuldenmachen. Geiz und Geben ist also auch eine säkulare Glaubensfrage?
Das ist absolut eine Glaubensfrage, die sich in der Wirtschaft ganz häufig stellt und jetzt gerade sich in der Krise ja gestellt hat. Da gibt es die sogenannten Keynesianer, die den Lehren von John Maynard Keynes folgen, der gesagt hat, in der Krise muss man ausgeben, muss man investieren, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Sparen kann man dann, wenn es gut läuft. In der Politik, Sie haben es gesagt, läuft es im Moment andersrum, da wird jetzt gespart. Aber es gibt eben auch ein riesiges Infrastrukturprogramm, das die Bundesregierung losgetreten hat. Bis zum Jahr 2030 werden ja Straßen erneuert, Brücken erneuert. Das ist ein Milliardenprogramm, das eben auch in die Zukunft gerichtet ist, dass man sagt, jetzt sind die Zinsen niedrig, jetzt kann man sich gut Geld leihen, jetzt kann man investieren und dann hat man in 30, 40 Jahren etwas davon, nämlich ein gut funktionierendes Straßennetz zum Beispiel.
Und Geiz und Geben spaltet auch von Anfang an die Währungsunion. Haften die einen für die Schulden der anderen oder nicht? Könnte daran die Eurozone zerbrechen?
Es ist zumindest ein absoluter Test, ob die Eurozone darüber zerbrechen kann oder nicht. Und die Gefahr ist natürlich immer noch da. Sie war riesengroß, als Griechenland kurz vor der Pleite stand. Aber die Gefahr ist natürlich nicht vorbei. Der bange Blick geht da vor allen Dingen nach Italien. Da wackeln die Banken wie selten zuvor. Und das sind natürlich ganz andere Hausnummern als griechische Banken. Und nicht nur die Regierung in Italien steht da natürlich vor einer absoluten Bewährungsprobe, sondern die gesamte Wirtschaft. Denn wenn italienische Banken nicht mehr Anleihen kaufen können vom italienischen Staat, dann fällt der größte Gläubiger der italienischen Regierung aus und dann wird es natürlich ein absoluter Härtetest. Deshalb ja auch jetzt gerade die Gewissensfrage zwischen Geiz und Geben bei Italiens Regierung. Geben wir den Banken was oder verlangen wir, dass die Besitzer die Banken aufrichten sollen, sprich die Aktionäre, dass sie als erstes haften, wie es eigentlich im Gesetzbuch steht. Aber da ist eben auch die italienische Regierung sehr gespalten. Sie ist bereit, das Geld zu geben, weil sie einfach das Risiko fürchtet, was passieren könnte, wenn Italiens Banken auseinanderfallen. Der Knall und die Verwerfungen, die man dann sehen würde, die wären wahrscheinlich ungleich tiefer, ungleich teurer, als wenn man jetzt nochmal mit einem italienischen Augenzwinkern das Gesetz bricht und die Banken stürzt.
Geiz und Geben, das ist ein Strukturprinzip, übrigens auch bei Wahlen. Erinnern Sie sich an einen Wahlkampf, in dem eine Partei für sich geworben hätte? Also, liebes Wahlvolk, wir geben nichts. Von uns haben Sie nichts zu erwarten. Gibt's das überhaupt?
Na, das hat es schon gegeben, nicht ganz so hart in den Worten, aber ich erinnere mich schon an den großen Streit zwischen dem Kanzler Helmut Kohl und dem Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine. Da hat der eine, der Vater der deutschen Einheit, gesagt, die Einheit kostet nichts und es wird blühende Landschaften geben. Und der andere hat gesagt, das ist ohne Steuererhöhungen nicht zu machen, das ist nicht zu machen, ohne dass sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen wird, das ist äußerst teuer. Und es ist derjenige gewählt worden, der versprochen hat, geizig zu sein, es aber dann im Endeffekt nicht war, denn die Steuererhöhung über den Soli kam, wie wir alle wissen.
Nochmal ganz kurz zur Reichensteuer. Wie plausibel ist das in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen? Mit dem christlichen Motiv der ewigen Verdammnis kann ja eine säkulare Partei wie die Grünen, die das fordern, nicht drohen.
Nein, die können damit nicht drohen, aber sie können damit drohen, dass die Gesellschaft sich spaltet. Das sieht man ja nicht nur an diesen unsäglichen Montagsdemonstrationen, sondern das sieht man auch an vielen Ecken und Kanten, dass eben einige Deutsche nicht von einem einzigen Gehalt mehr leben können, sondern entweder müssen alle Familienmitglieder dazu beitragen und arbeiten oder aber es müssen 2 oder 3 Jobs erledigt werden, damit man die Miete und das Essen zahlen kann, während es am anderen Ende bei den sehr Wohlhabenden eigentlich so gut läuft wie schon lange nicht mehr. Da können getrost die Champagnerkorken jetzt Weihnachten und Silvester ordentlich knallen. Und auf diesen Missstand machen diejenigen aufmerksam, die diese reichen Steuer fordern, die also quasi die Knausrigen auffordern, etwas weniger zu geizen, damit die anderen etwas mehr vom Leben haben.
Insofern entscheidet Geiz und Geben auch über den Zusammenhalt der Gesellschaft. Stefan Wolf, besten Dank und frohe Weihnachten.
Danke gleichfalls.
Stefan Wolf, besten Dank und frohe Weihnachten. H2 der Tag, Geiz und Geben. Das ist unsere Ausgabe zu Weihnachten und wir legen Ihnen als kleine Gabe eine Denkaufgabe unter den Baum. Ziehen Sie die richtigen Schlüsse zusammen mit Kriminalrat Obermoos. Der hat einen Fall zu klären, von dem schnell klar wird, es war wohl ein Mordversuch. Aber wie wird Kriminalrat Obermoos den Täter überführen?
Als ich am späten Nachmittag in meine Pension kam, fand ich ein Häuflein erschreckter Menschen vor, in dessen Mitte Herr Grassmann saß.
Stellen Sie sich nur vor, sie ist tot. Tot.
Mein Gott, was ist denn los, Frau Erdlinger?
Ja, haben Sie denn das Entsetzliche noch nicht gehört, Herr Obermoos? Frau Grassmann ist abgestürzt.
Herr Grassmann?
Ich weiß es nicht. Es war oben in der schwarzen Klamm, heute Nachmittag. Ich sagte noch zu meiner Frau, geh nicht so nah an die Böschung. Aber sie tat es doch. Und dann muss ich einen Felsen gelöst haben. Sie schrie. Dann war sie auf einmal verschwunden. Ich schaute hinunter. Sie lag ganz tief unten zwischen den Felsen. Sie ist tot. Ich weiß es. Ich weiß es.
Am späten Abend, nach 10 Uhr, rief mich Kommissar Kühn an.
Gut, dass Sie noch auf sind, Obermoos. Wissen Sie das Neueste? Frau Grassmann lebt.
Ach. Der Arzt im nächtlichen Krankenhaus empfing uns mit sehr ernstem Gesicht.
Gut, dass Sie so rasch gekommen sind.
Geht es ihr schlechter?
Nein, im Gegenteil. Es geht ihr viel besser, als wir zuerst dachten. Sie hat keinerlei lebensbedrohende Verletzungen. Aber sie ist noch nicht bei Bewusstsein. Sie steht unter einem Schock. Sie erlebt offenbar immer wieder die schrecklichen Sekunden ihres Sturzes. Es war die Krankenschwester. Frau Grassmann ist wieder unruhig geworden. Bitte kommen Sie, meine Herren.
Einige Augenblicke später schauten wir schweigend in ein verdunkeltes Zimmer. Der Arzt legte den Zeigefinger auf seine Lippen.
Nein, das kannst du doch nicht tun. Ich bin doch deine Frau. Du stößt mich ja. Nein, nein.
Der Arzt winkte uns und schweigend gingen wir wieder hinaus auf den Flur. Wir mussten Grassmann nun festnehmen. Wir brachten ihn zur Polizei und Kommissar Kühn vernahm ihn.
Der Mann, der zu geizig war. Ein Fall aus dem Jahr 1965. Der Autor dieses Krimis war Walter Gertheis. Er hat seinem Kommissar Obermoos einen ziemlich scharfen Verstand mitgegeben. Und deswegen wird der den Fall auch lösen, und zwar hier im Tag bis 19 Uhr. Bis es aber soweit ist, nehmen wir uns an dieser Stelle die Spendenfreude der Deutschen vor. Im vergangenen Jahr haben fast 23 Millionen Menschen zusammen 5,5 Milliarden Euro gespendet, mehr als zuvor. Aber wer sind diese Geber? Informationen von Thorsten Schweinhardt.
Werden die Deutschen geiziger?
Immerhin ist die Spendenfreude in Deutschland 2016 etwas eingebrochen. Im Unterschied zum Vorjahr sind im ersten Dreivierteljahr 2016 fast 10% weniger Geldspenden geflossen. Trotzdem, und das ist das Verrückte, fährt das laufende Jahr das zweitbeste Spendenergebnis der letzten 10 Jahre ein. Allein bis September haben die Deutschen 3,1 Milliarden Euro gespendet. Eine beachtliche Summe, aber an das Rekordergebnis vom Vorjahr reicht sie eben nicht ran. 2015 haben die Deutschen nämlich so viel gespendet wie noch nie. An die Erdbebenopfer in Nepal und vor allem an Flüchtlinge. 2016 gab es, zum Glück, keine medienwirksamen Naturkatastrophen, die die Spendenfreude beflügeln konnten. Auch die Flüchtlingssituation hat sich entspannt. Trotzdem lassen im laufenden Jahr immer noch 3 Millionen Menschen ihr Geld Flüchtlingen zukommen. Geht es um Projekte für Migranten, steigt auch gleich die Höhe der Einzelspende. Für Flüchtlinge spenden Deutsche im Schnitt 45 Euro pro Spende. Hilfsorganisationen ohne Bezug zur Flüchtlingskrise erhalten pro Spende durchschnittlich nur 32 Euro. Wenn es um Syrien geht, bleiben die Deutschen übrigens noch zurückhaltend, auch nach den Schreckensnachrichten aus Aleppo. Zu unübersichtlich ist die Situation und es gibt auch noch keine gezielte Spendenkampagne in den Medien, die explizit für Syrien Spenden sammeln würde. Trotzdem ist gerade vor Weihnachten die Lust am Spenden ungebrochen. In diesem Jahr haben bis jetzt rund 18 Millionen Deutsche eine Spende abgegeben, wobei ältere Menschen eher bereit zu einer helfenden Spende sind. Der durchschnittliche Spender ist über 60 Jahre alt. Ob es daran liegt, dass man in dem Alter einfach mehr Geld hat?
Wer spendet, an wen, welche Hilfsorganisation ist seriös, eine Orientierung dazu gibt das Spendensiegel für das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen. Die vergibt diesen Spendensiegel und Sie, Burkhard Wilke, sind dort Geschäftsführer. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Nach welchen Kriterien vergeben Sie denn dieses Siegel?
Wir spiegeln mit den Kriterien die Informationsinteressen der Spenderinnen und Spender wider. Das heißt, wir entwickeln diese Kriterien auch weiter. Wir betreiben ja Spenderberatung und auch Spendenprüfung seit über 100 Jahren und die Kriterien haben sich auch weiterentwickelt. Heute sind es 7 Standards beim Spendensiegel. Das fängt an mit einer Prüfung der Leitungs- und Aufsichtsstruktur, dass also das Leitungsgremium, in der Regel der Vorstand, kompetent aufgestellt ist und auch eine unabhängige Aufsicht hat, wo es keine Interessenkonflikte etwa mit den Vorstandsmitgliedern gibt. Das ist bei kleineren Vereinen die Mitgliederversammlung, bei größeren Vereinen Aufsichtsrat. Dann überprüfen wir die Effizienz, aber auch die Sparsamkeit und auch die Wirksamkeit der Projekte. Dann auch die Transparenz insgesamt. Das heißt, bei einer Spendensiegelorganisation finden Sie im Internet einen informativen Jahresbericht mit Finanzinformationen oder auch Gehaltsinformationen.
Sie prüfen Sparsamkeit nur zum Verständnis. Das heißt, wirtschaftet diese Hilfsorganisation sorgfältig oder schmeißt sie das Geld raus, zum Beispiel für Verwaltung?
Das ist richtig, wobei Sparsamkeit jetzt nicht heißt, billig sein um jeden Preis, Verwaltung vermeiden um jeden Preis. Das ist ein Holzweg, das wäre ein Holzweg. Eine kompetente Organisation braucht eine angemessene Verwaltung und im Übrigen auch eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit. Denn die Spenderinnen und Spender erwarten in den vergangenen Jahren deutlich mehr Informationen. Es wird nicht mehr blind vertraut, es wird aufgrund von Informationen vertraut und das verursacht natürlich auch Kosten, das heißt in angemessenem Umfang sollten Spenderinnen und Spender auch bereit sein, diese anteiligen Werbe- und Verwaltungsausgaben mitzutragen. Bei unseren Spendensiegelorganisationen sind das von 100 Euro, die ausgegeben werden, im Durchschnitt 13 Euro, sodass 87 Euro im Durchschnitt direkt in die Programme gehen.
Gibt es denn Länder, soweit Sie wissen, in denen für Hilfsorganisationen die Verwaltung hoch sein muss, weil zum Beispiel Mieten für Büros unfasslich teuer sind?
Das ist richtig. Es gibt schwierigere Gebiete. Insgesamt sind etwa Bürgerkriegsgebiete besonders schwierig, auch besonders aufwendig eher zu erreichen. Man muss im Grunde auch ständig Personal dort vor Ort haben, um dann in den schwierigen Bedingungen eines Bürgerkriegs wirklich gut und kompetent arbeiten zu können. Die Kontrollstrukturen müssen in dem Fall stärker ausgebaut werden, als wenn es etwa ein Hilfsprojekt hier in Deutschland ist. Es gibt auch andere Maßnahmen, nehmen wir mal das Beispiel Kinderpatenschaften, die in der Kommunikation dann etwas aufwendiger sind. Das heißt, dadurch, dass Briefe gewechselt werden, übersetzt werden, dass die einzelnen Fortschrittsberichte und Entwicklungsberichte der Kinder kommuniziert werden, sind etwa Patenschaften tendenziell etwas aufwendiger als eine Spende in den großen Topf einer seriösen Organisation. Aber es gibt ja viele Menschen, die genau diese Art von Patenschaften auch möchten und dann auch bereit sind, da einen gewissen Mehranteil von Verwaltung auch zu finanzieren.
Nochmal zu Hilfsorganisationen für Bürgerkriegsgebiete. Wie viele Organisationen kennen Sie, die sich gar nicht bewegen können, ohne zum Beispiel in Sicherheitstruppen investieren zu müssen, die Leute beschäftigen müssen, die im Zweifelsfall auch bewaffnet sind?
Das ist ja eher die Ausnahme bei Hilfsorganisationen. Das führt ja auch dazu, dass Hilfsorganisationen, wenn die Lage wirklich zu unübersichtlich wird, wenn eben auch neutralen Helfern keine Mindestsicherheit mehr gewährleistet werden kann, dann eben aus Ländern herausgehen. Hinzu kommt auch, dass deutsche NGOs sinnvollerweise mit einheimischem Personal, mit Personal vor Ort zusammenarbeiten, das natürlich dann die Sicherheitslage erheblich besser einschätzen kann und nicht so gefährdet ist, wie jetzt ein Fremder, der von außen kommt. Das heißt, die Kombination von solchen Maßnahmen ermöglicht im Grunde das Risiko zu reduzieren, dass also hier die Hilfsorganisation quasi mit einer Armada von Bewachern in gepanzerten Fahrzeugen sich bewegen würden. Das ist praktisch nicht der Fall. Nein, im Gegenteil, die Helfer riskieren auch einiges. Die Organisationen haben aber auch einen professionellen Umgang mit diesem Risiko und im Worst Case ziehen sie sich eben für eine gewisse Zeit zurück.
Rechnen Sie denn damit, wir haben es eben auch im Beitrag gehört, dass die Tragödie in Syrien die Portemonnaies weniger öffnet als zum Beispiel im vergangenen Jahr das Erdbeben in Nepal?
Im vergangenen Jahr haben wir als DZI auch eine Umfrage gemacht unter den Organisationen, die zum einen für die Nepal-Erdbebenopfer gesammelt haben und diejenigen, die im Bereich der Flüchtlingshilfe, sei es hier für inländische Projekte im Rahmen der sogenannten Willkommenskultur oder eben auch für die Bürgerkriegsgebiete selbst gesammelt haben. Und das war in beiden Fällen fast die identische Summe, also etwa 116 Millionen für die Nepal-Opfer und rund 117 Millionen haben wir gezählt für die Flüchtlingshilfe. In diesem Jahr hat es keine große Naturkatastrophe gegeben. Es gibt natürlich viele stille Katastrophen, so nennen wir das. Das heißt, bedrückende Notstände, Hungersnöte, Terroropfer in Gebieten, in denen jetzt keine Kameras sind, in denen die Medienaufmerksamkeit nicht ist. Das heißt, die Tatsache, dass es eine solche mediengeleitete Kampagne aktuell nicht gibt, heißt leider nicht, dass es diese Notlagen nicht gäbe. Aber die Diskussion etwa auch zum Thema Syrien, zum Thema der Geflüchteten ist in 2016 ja viel differenzierter, viel kontroverser gewesen. Und immer dann, wenn eine Diskussion und eine Meinungslage zu einem möglichen Hilfethema sehr kontrovers diskutiert wird und nicht ganz klar ist, wer sind gewissermaßen die Guten, wer sind die Bösen, jetzt mal holschensartig gesagt, dann sinkt die Spendenbereitschaft. Das war 2015 noch anders und eben diese sehr unterschiedliche, auch kontroversere Diskussionslage hier in Deutschland hat sicherlich auch zum abnehmenden Spendenvolumen geführt, wobei man sagen muss, dass der große Teil des Spendenvolumens von etwa 5, 6 bis zu 7 Milliarden Euro gehen die Berechnungen, über dauerhafte und unspektakuläre Spendenbeziehungen stattfindet. Das heißt über Menschen, die jenseits von spektakulären Medienberichten Vereine, Stiftungen jeglicher Größenordnung unterstützen.
Wer sich mit Geiz beschäftigt, so wie wir in dieser Sendung, stößt auch auf das Phänomen Altersgeiz. Beim Spenden ist es ja genau andersherum. Die meisten Geldspenden für Flüchtlinge zum Beispiel leisteten im vergangenen Jahr die über 60-Jährigen. Ist das die beste Klientel für Hilfsorganisationen?
Ja, ich glaube, da muss man den Spendenbegriff doch ein bisschen weiter denken. Wenn man die Zeitspende, also das ehrenamtliche Engagement mit einbezieht, dann sind die jungen Menschen auch ganz stark mit dabei. Es ist richtig so, die Statistiken sagen, der durchschnittliche Spender ist tendenziell weiblich, also eine Spenderin und über 55 Jahre alt. Aber dafür gibt es auch zwei plausible Erklärungen. Zum einen hat diese Generation in der Regel eine eher etwas gesichertere wirtschaftliche Perspektive, während die jungen Menschen häufig noch in unsicheren Arbeitsverhältnissen sind, in Praktika sind und einfach nicht so viel Geld haben, um etwas abzugeben. Das andere ist, man spendet, wenn man selbst auch Betroffenheit kennt. Das heißt, gerade die heute jetzt über 70-jährige Generation hat Not unmittelbar am eigenen Leib erlebt im Krieg. Und immer dann, wenn man selbst auch Not erlebt hat, fällt es einem leichter, empathischer zu sein, also Mitgefühl zu entwickeln und auch zu spenden für Menschen in einer vergleichbaren Situation. Und diese Erfahrung fehlt, Gottlob kann man sagen, der jüngeren Generation noch.
Burkhard Wilke, Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Besten Dank und frohe
Gerne
Weihnachten. Zurück zu Kommissar Obermoos und seinen Fall. Eine Frau, seine Frau ist nicht seine Frau, die des Kommissars, aber die von jemandem, den er kennengelernt hat. Diese Ehefrau ist von der Bergwand gestürzt und schwer verletzt. Im Krankenhaus gibt sie dem Kommissar einen Hinweis. Aber wie überführt man jetzt den Ehemann?
In diesem Augenblick wurde Kommissar Kühn ans Telefon gerufen. Als er nach einigen Minuten wiederkam, ließ er Grassmann in seinen Gewahrsam führen. Dann wandte er sich mir zu.
Es war der Arzt vom Krankenhaus. Frau Grassmann ist bei Bewusstsein, aber seine Befürchtungen sind eingetroffen. Sie erinnert sich an nichts mehr. Sie wissen, was das für uns bedeutet. Wir haben keine Beweise.
Vielleicht liegen die hier auf dem Tisch, unter den Sachen, die in den Taschen von Grassmann waren. Der Mann hat ja wirklich alles, aber auch alles aufgeschrieben in seinem schwarzen Notizbuch. Da hören Sie nochmal. Am Tage seiner Abreise von Stuttgart und Ankunft hier in Reichenwalde, ein Reiseführer, 80 Pfennig, zweimal Straßenbahn, 40 Pfennig. Zwei Fahrkarten von Stuttgart nach Reichenwalde, 45 Mark, also fast einen halben Hunderter für die Bahnfahrt. Die sind ihm bestimmt schwer gefallen, diese 45 Mark. Was war denn sonst noch alles in seinen Taschen? Ich fand ein Portemonnaie mit 7 Mark und 55 Pfennigen, ein Schlüsselbund, ein Taschenmesser, einige Ansichtskarten und ungebrauchte Briefmarken, eine Brieftasche mit 2 Reisepässen und einer Fahrkarte von Stuttgart nach Reichenwalde und zurück. Preis 30 Mark. Entschuldigen Sie, aber da ist etwas sehr Merkwürdiges. Hier und hier. Ich zeigte Kommissar Kühn, was mir aufgefallen war. Er schlug sich mit der Hand gegen die Stirn.
Donnerwetter. Sehr interessant. Wissen Sie was? Ich lasse Grassmann noch einmal kommen und Sie fragen ihn selbst.
Ja, gut. Herr Grassmann, wie waren eigentlich Ihre Reisepläne? Wie lange wollten Sie in Reichenwalde bleiben?
14 Tage. Dann wollten wir wieder nach Stuttgart zurückfahren.
Sie und Ihre Frau?
Ja, natürlich.
Dann beantworten Sie mir doch folgende Frage, Herr Grassmann.
Ja, meine lieben Hörer, soweit meine Geschichte. Nun sind Sie wieder an der Reihe. Was, fragte ich wohl Herrn Grassmann, was hatte uns stutzig gemacht? Ich glaube, die meisten von Ihnen werden es entdeckt haben. Es springt sozusagen ins Auge. Wie immer, nun ein wenig Musik und dann komme ich wieder und erzähle Ihnen, was ich Herrn Grassmann fragte.
Ja, und während Sie zusammen mit Kommissar Obermoos diesen Fall lösen, unterhalten wir uns mit unserem Kirchenredakteur Klaus Hofmeister. Morgen lesen ja viele von uns die Weihnachtsgeschichte im Matthäusevangelium. Und dort finden wir auch den Satz, der hier in unserer Sendung eine Rolle spielen soll. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Ist also der Geizige kein guter Christ?
Ja, es ist so, dass es eigentlich eine schlichte, grundsätzliche Gegenüberstellung gibt gegen den Grundgestus des Festhaltens, den man im Geiz findet, und den Grundgestus des Christentums, der Religion, das ist die Liebe und Hingabe. Also ist das ist jemand, der sich selbst verlieren kann, der für andere da sein kann. Und der Grundgestus dieser Todsünden, das ist dieses Festhalten. Dahinter steht im Grunde die Angst, sagt die theologische Tradition, vor dem Verlust, davor zu wenig zu haben, zu wenig zu sein. Letztlich die Angst vor dem Tod, aber auch im Grunde ein mangelndes Vertrauen in Gott. Denn der Glaubende hat, wenn er alles hingibt, immer noch nichts zu verlieren, weil sein größter Reichtum Gott ist und der ist unverlierbar.
Aber in den 10 Geboten steht ja nicht, du sollst nicht geizig sein. Trotzdem ist Geiz in der christlichen Moralvorstellung, in der christlichen Theologie eine der 7 Todsünden. Wie kam es denn dazu?
Ja, das hat eine lange Geschichte. Schon im Alten Testament heißt es, dass Geiz und Habgier Torheit sind. Da hat man sich noch so ein bisschen darüber hinweg gelächelt. Bei Paulus tauchen die Todsünden dann als Werke des Fleisches auf. Wer so etwas tut, schreibt Paulus im Galaterbrief, wird das Reich Gottes nicht erben. Und es ist so, dass diese 7-Zahl so im 7. Jahrhundert unter Gregor dem Großen sich verfestigt hat. Da hat man 7 Todsünden hergestellt. Stolz, Geiz, Neid, Zorn, Wollust, Völlerei und Trägheit, wobei der Stolz im Grunde der Ausgangspunkt ist für das grundsätzliche Verständnis dieser Todsünden. Stolz ist sozusagen die Urentfremdung von Gott, eben dieses Seinwollen wie Gott, Gott nicht anerkennen, dass man selbst Geschöpf ist. Das Ego steht im Mittelpunkt und da ist dann natürlich dieser Schritt ein kleiner zum Geiz, eben anderen auch nichts gönnen, alles selbst haben wollen. Das ist sozusagen die Konsequenz des Ganzen.
Geiz ist jedenfalls eine Sünde, für die es weder Erbarmen noch Gnade gibt, weder Erlösung noch Auferstehung. Also das ist ja schon die äußerste Strafandrohung. Hat nicht eine Kirche, die ein so scharfes Schwert zieht, eine sehr präzise Vorstellung von der Habgier von uns Menschen, von unserer Lust am Habenwollen, vom Streben nach Besitz?
Ja, die Tradition hat sich da eigentlich immer die Sache relativ einfach gemacht durch diese 7-Zahl der Todsünden. Und man hat gesagt, ja, diese Todsünden sind im Grunde Ausdruck einer selbstgewählten Abwendung von Gott. Und diese selbstgewählte Abwendung von Gott ist das Schlimmste, was man sich theologisch vorstellen kann. Da stellt man sich gegen den Schöpfer und gegen die Grundbestimmung des Menschseins. Und das führt eben ja in der Konsequenz fast automatisch zur ewigen Verdammnis, zur ewigen Verlorenheit. Und dann machte man den Unterschied zu den Todsünden. Da sagte man, es gibt dann noch die lässlichen Sünden, die die Beziehung zu Gott also nicht so vollständig zerstören wie die Todsünde. Also heutige Theologen finden das etwas unterkomplex, wie man heute sagen würde. Also die sagen, die Motivationslage eines Menschen hin zum Guten und zum Bösen, die ist doch sehr viel komplexer. Und insofern wird die Todsünde heute eigentlich nicht mehr traktiert, obwohl man im Weltkatechismus das Ganze natürlich noch findet. Also die katholische Kirche hat ja ein Elefantengedächtnis. Die Todsünde zerstört die Liebe, heißt es im aktuellen Weltkatechismus der katholischen Kirche und zieht, falls sie nicht bereut wird, den ewigen Tod nach. Solch Kanon 1874, wer das nachlesen will.
Aber auch Pfarrer unterliegen ja und Prediger und Priester auf der Kanzel unterliegen sozialen Wandel. Als die Geldwirtschaft aufkam, die Bildung von Kapital in der frühen Neuzeit, da konnte man doch, glaube ich, nicht mehr predigen. Ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden. Verschwand damit auch die Verdammung des Geizes auf den Kanzeln?
Also man kann ja auch dieser Lebenskraft, die dazu führt, eben geizig zu sein, vielleicht auch noch etwas Positives abgewinnen. Man kann sagen, ja, zum Beispiel der Ehrgeiz, ja, es ist ja durchaus etwas Positives. Aber es kommt letztlich alles darauf an, wohin sich die darin zeigende Lebensenergie also letztlich richtet. Geht sie auf das Ego oder hat sie sozusagen auch noch andere Ziele, die vom Ego hin wegführen? Also etwas anderes als diesen aufblähenden Ich-Horizont. Also ich denke, heute in Zeiten von Schnäppchenjägerei, Schnäppchen, das ist ja etwas Schnappen, das manche sagen, Theologen sagen auch manchmal, das ist eine moderne Form von Vandalismus. Da kommt dieses alte von der Avaritia, das ist die lateinische Übersetzung von Geiz, das ist nach etwas Schnauben. Ja, da kommt dieses irgendwo, sage ich mal, Tierische, das kommt da relativ gut zum Ausdruck. Und welche Folgen das hat, dieses immer billiger, dieses der Geiz ist geil Mentalität, das sieht man natürlich in einem wenig nachhaltigen Wirtschaften, das ist oft ökoschädlich, da steckt eben auch ganz viel Ausbeutung dann drin im nächsten Schritt.
Und ist es aber nicht so, dass es eine Art Deal gibt zwischen den Kirchen und den Gläubigen? Wir erkennen an, dass Besitz sein muss, dass das unsere Wirtschaft am Laufen hält, dass das unsere Gesellschaft auch wohlhabend macht, aber spenden müsst ihr zumindest schon.
Ja, da stellt sich wieder die Frage, was tue ich mit meinem Eigentum? Eigentum wird generell natürlich nicht abgelehnt. Das gehört sozusagen auch zum Urbestand der, ja, sage ich mal, humanen Motivationslage insgesamt, dass man eben auch für sich das Beste sammelt. Aber der nächste Schritt ist eben die Frage, was ist das, was tue ich damit? Diese Kräfte sind immer ambivalent. Nehme ich sie sozusagen ausschließlich, um mein Ego zu befriedigen, oder gebe ich es eben auch hin im Sinne der Nächstenliebe, wobei wir wieder sozusagen bei dieser zweiten Grundhaltung des Christlichen sind, eben der, das der Liebe und Hingabe, das sich selbst eben auch verlieren können, zumindest ein Stück für andere.
Klaus Hofmeister, danke und frohe Weihnachten.
Danke.
Also halten wir fest, wer gibt, ist der bessere Christ. So viel steht fest. Wer gibt, dem winkt das Himmelreich, dem Geizigen hingegen die Überführung durch Kommissar Obermoos aus dem Krimi von 1965.
Das war die Frage, die ich an Grassmann richtete.
Sie wollten also mit Ihrer Frau wieder nach Stuttgart zurückreisen. Aber hier liegt nur eine Fahrkarte Stuttgart-Reichenwalde und zurück. Sie hatten aber zwei Rückfahrkarten gekauft.
Selbstverständlich.
Sie wissen das genau.
Natürlich.
Nun, meine lieben Hörer, zeigte ich Herrn Grassmann etwas, was ihn erbleichen ließ. Sie...
Schauen Sie mal hier Ihr Notizbuch an, Herr Grassmann. Hier schreiben Sie am Tag der Abreise zwei Fahrkarten Stuttgart-Reichenwalde, 45 Mark. Hier, die Rückfahrkarte, die eine, die Sie haben, kostet aber bereits 30 Mark. Für zwei Rückfahrkarten hätten Sie also nicht 45, sondern 60 Mark bezahlen müssen. Dass Sie für zwei Fahrkarten nach Reichenwalde nur 45 Mark zahlten, beweist, dass Sie eine Rückfahrkarte und eine einfache Karte genommen haben. Ohne Wissen Ihrer Frau natürlich. Können Sie uns das erklären?
Er konnte es uns nicht erklären. Im Gegenteil, er verwickelte sich nun immer tiefer in Widersprüche und gestand schließlich. Ja, der Mann, der zu geizig war. Er hatte die Rückfahrt für seine Frau sparen wollen. Grassmann begriff nicht, welchen Streich ihm hier sein Geiz gespielt hatte. Er schob es auf seine Ordnungsliebe und versuchte wütend, das schwarze Notizbuch zu zerreißen. Ich brachte es schleunigst in Sicherheit und konnte ihm nur sagen, »Nein, mein Lieber, das war es nicht. Ihr Verhängnis, und zwar auf der ganzen Linie, ist, dass Sie das Geld, das schnöde Geld, über alles lieben.«
Der Mann, der zu geizig war. Ein Schatz aus dem Jahr 1965, den wir im Archiv des Hessischen Rundfunks gehoben haben und Ihnen schon mal unter den Weihnachtsbaum legten. Mein Name ist Claudia Sauter. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest.